Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen, wir kommen zum Semesterende. Ja? Zwei terminliche Informationen haben Sie gleich am Anfang. Am Donnerstag, den 14. Juni, veranstaltet der Verein Profil einen Vortragsabend vom Professor Klein, Emeritus. Er hatte mit mir ein Co-Referat mit dem Thema analytisches Denken, begriffliches Denken und erlebendes Denken. So, einige von Ihnen haben von mir eine Einladung bzw. eine Information bekommen. So, die Gesinnung, meine Gesinnung zur Gestaltung dieses Abends ist ja folgende. Es gibt ja in letzter Zeit Diskussionen, was eigentlich Philosophie sei, und dazu gibt es ja hundertfach unterschiedliche Antworten. Je nachdem, welchen Denkhorizont der Denkende zum Hauptmodus des eigenen Denkens hält, für wichtig hält. So, analytisches Denken scheint so, dass es in unserer Zeit eine Hauptströmung unserer wissenschaftlichen Welt überhaupt geworden sei. Aber kann man alles mit analytischem Denken operieren? Die letztendliche unwiderlegbare Wahrheit lässt sich nur von den analytischen Seiten her herausstellen oder klarstellen. So ist die Frage. Also bis vor kurzem war in den kontinentalen Philosophie Europas die begriffliche logisches, begriffslogisch orientierte Denken, also Kant, Hegel, Fichte, Schelling und so weiter, und ihre Nachfolge, eine dominante Geistesströmung gestaltet. Und nach wie vor ist in der kontinentalen Philosophie Europas diese begriffsorientierte, begriffslogisches Denken im Mittelpunkt. Auf alle Fälle im Mittelpunkt der europäischen Philosophie-Thematik. Das kann man nicht widerlegen. Aber kann man nun wieder allein von dem begriffslogischen Denken, transzendentalen logischen Denken, spekulativ-logischen, dialektischen Denken, allfällige Philosophie-Probleme behandeln? Das ist wieder eine Frage. Das wird halbwegs von dem phänomenologisch orientierten Denker klargestellt, dass Leibhaftigkeit zum Beispiel nicht im Mittelpunkt der transzendentalen Philosophie-Tradition behandelt worden sei. Phänomenologie wird wieder eine ganz große Schule, worunter Heideggerianismus und Husserlianismus niemals mit ihrer terminologischen Verwendung übereinkommen können. Dann kann man uns widerlegen, da kann man uns überlegen. Ich habe mich daran gestoßen, was eigentlich die Philosophie sei. Bei dieser Fragestellung habe ich Reininger aufmerksam gemacht, dass Reininger in seiner Schrift Metaphysik der Wirklichkeit darauf betont hat, analytische Urteile a priori, synthetische Urteile a priori, die beide müssen letztendlich auf das erlebende Ich zurückgeführt werden. So wie immer bei Reininger betont. Er hatte immer das Prinzip des erlebenden Ich von der ursprünglichen Wirklichkeit zum Mittelpunkt seines Diskurs gehalten, oder er hat ein solches urerlebendes Ich zum Anfang, zur Ausgangsdimension seines Denkens, transzendental logischen Denkens und dialektischen Denkens aufgestellt. Also ohne Bezugnahme, ohne Rückbezüglichkeit auf das erlebende Ich wird jede Entwicklung des philosophischen Denkens einseitig, sei es bei den analytisch orientierten Philosophie oder bei dem transzendental-logisch, begriffslogisch, spekulativ-logisch orientierten Denken. Freilich ist dieses Hauptdarlegung Reiningers des erlebenden Ich zum Mittelpunkt der Philosophie. Das hat gewissermaßen eine Übereinstimmung von Nishida und damit hat man eine weite geschichtliche Dimension im außereuropäischen Raum der Philosophie, vor allen Dingen Ostasien bis Nishida, ausgehend von dem reichhaltigen Fülle der Ostasien-Philosophie, Buddhismus und so weiter, seine ureigene Philosophie etabliert hat. Also Nishida, Reininger kommen daher zum Mittelpunkt des heurigen Semesters und im kommenden Symposium, auf dem kommenden Vortragsabend, werde ich nicht unbedingt die europäische Philosophie zum Mittelpunkt geben, sondern erleben. Also angeregt vom Reininger Nishida kommt man dazu, was ist das Erleben. Ja, so bisher hat man mehr oder minder dieses Moment des Erlebens in der Philosophiegeschichte des Europas ignoriert oder sprunghaft hat man in letzter Zeit in den Medien folgendes Gefälle, dass man alles, was in der herkömmlichen Philosophie okzidentaler Welt nicht behandeln konnte, schlicht und einfach an die Esoterik oder Irrationalität oder an Buddhismus, aber gemeint ist der hauptsächliche tibetische Tradition, anknüpft. Und alles, was nicht in der okzidentalen Philosophie behandelt hat, gehört einfach zu dieser Esoterik. Und in dieser Esoterik steht ohnehin dieses leibhaftige Menschsein mit seinem Erleben und das, was von dem Erleben erworbene Wissen zum Mittelpunkt der Thematik. In diesem Sinne ist sicher die tibetische buddhistische Erkenntnis sicher nicht an bedeutungslos, ja? Das kann man ohnehin sagen, aber da ist so ein Sprung vorhanden. So philosophisch muss man eigentlich dieses dritte Moment nicht nur analytisch, nicht nur begriffslogisch, sondern auch erlebendes Denken zum Mittelpunkt unserer Philosophie behandeln brauchen. Das ist meine Gesinnung. Ich spreche daher auf dem 14. Juni, sowohl Herrn Klein als auch ich sprechen wir nicht aus europäischer Philosophie, braucht man nicht, sondern ich möchte unsere Problematik zum aktuellen philosophischen Problem zum Mittelpunkt dieses Vortragsabends aufstellen. Welche Grenze gibt es in der analytischen Denkweise? Welche Grenze gibt es in der transzendental-logischen Denkweise? Und was für eine Schwäche gehört zum erlebenden Denken? Und welche Stärke? Das werde ich genau erörtern. Womit wir richtig philosophieren können. Nicht nur so und so viel Folie, blitzschnell in einer einstündigen oder dreiviertelstündigen Vortragsabend aufstellen, das ist nicht Philosophie, meiner Ansicht nach. Folie muss eine Hilfe sein, aber wenn die Folienanzahl überragend groß wird, dann bekommt niemand mit, nur der Referent weiß es, worum es geht. Aber da ist das ja einseitig. Eine Runde lebt von der Zusammenhaltung vom Publikum und dem Sprecher auf. Das ist meine Meinung. Wenn man Folie zum Hilfsmittel brauche, dann ist in Ordnung. Aber dieses Mal wird man keine Folie gebrauchen, sondern wirklich durch Worte, Sprache muss man philosophieren. Das ist meine Gesinnung. So. Mehr darauf können Sie am 14. mitwirken in Diskussion und Prüfung. einigen Semester haben wir ziemlich schnell einen Schluss. So einen Juli-Termin werde ich wahrscheinlich nicht anbieten. 26.06. Am Dienstag. Prüfe ich im Hörsaal 3E, in meinem Seminarraum, wegen der Koordination mit dem anderen Dozenten, ja, der eben in diesem Zeitraum für die Sprechstunde diesen Dozentenraum gebrauchen. So, zur Anmeldung machen wir so, ich werde in den nächsten Tagen, spätestens am nächsten Dienstag, eine Papierliste an die Tür des Dozentenraums aushängen. Ja? Eine Online-Meldung ist nicht notwendig. Es gehört keine Online-Meldung, sondern einfach auf die Papierliste am Dozentenraum. Ab dem nächsten Tag können Sie Ihren Namen eintragen. So, ich glaube, dieses Mal ist die Zahl gar nicht hoch, daher gebe ich keinen zweiten Termin vor Ende des Semesters. Ja? Und Prüfungsmodus ist mündliche Einzelprüfung. So, wie viele Leute möchten eigentlich Prüfung ablegen? Aha, fast alle. Aha. Dann reicht es aus. Und auch es springen ja manche Leute, die die vorangegangenen Semesterprüfung jetzt machen möchten. Daher finde ich, das ist wirklich genug. Ja? Gibt es eine besondere Frage? Wenn Sie diesen Termin auch versäumen, haben Sie Möglichkeiten, ab dem Oktober immer in der Sprechstunde. Im Übrigen, ich halte im nächsten Semester schon Vorlesungen, Seminare, so wie jetzt, aber mit ganz anderen Themen. Im nächsten Semester spreche ich chinesischer Machiavellismus, ja? Politische Philosophie, Machiavellismus von Ost und West. Ist Ihnen diese terminliche Information in Ordnung? Ja. Nur Lichtbildausweis bitte mitnehmen. Okay? Vorläufige Prüfungsbestätigung braucht man nicht bei mir. Für Einzelkolloquium brauchen wir circa 15 Minuten. Manche legen es schneller ab, manche brauchen es länger. So, darf man jetzt ernst in den Stoff eingehen. Das heutige Thema ist, gibt es Wahrheit an sich? Gibt es Wahrheit an sich? Ein echt philosophisch klingendes Thema. Da nehme ich Reininger. Metaphysik der Wirklichkeit. Zweiter Hauptteil, Kapitel 2. Besonders im Abschnitt 27 gibt es Wahrheiten an sich. Das ist die Basisliteratur für den heutigen Stoff. So muss man direkt Reininger jetzt zur Erwägung setzen. Gibt es Wahrheiten an sich oder gibt es Wahrheiten nur für uns? Gibt es Wahrheiten an sich oder gibt es Wahrheiten nur für uns? Da denkt man sofort, kennt man sofort den Hintergrund. Man sieht ein, hier ist die hegelische Grundkenntnis, das an sich Seiende und für sich Seiende die Rede ist. Ja. Ob an sich Seiende Wahrheit als solche erkennbar. Also Hegel war sehr kritisch mit Kant auseinandergesetzt. Gibt es Dinge an sich, Wahrheit an sich? Nimmt Hegel an, wenn der Ding an sich bei Kant letzten Endes als ein unerkennbares, nominales etwas bleibt, dann ist noch keine Erkenntnis. Ja? Die Erkenntnis, diese Auseinandersetzung über das Ding an sich, muss für uns seiende Wahrheit umgewandelt werden, umgearbeitet werden. Ansonsten ist es ja keine Erkenntnis. Das ist ja Hintergrund der Aussage von Breininger, obwohl er dort kein Hegel zitiert hat, weil das eine grundlegende Erkenntnis ist. Und für ihn, Breininger, ist die Fragestellung wichtig, gibt es Wahrheiten an sich oder gibt es Wahrheiten nur für uns? Ja? Ja, naja, also Kenner der Philosophiegeschichte würden schon sagen, wie ich jetzt also andeuten lasse, angedeutet, anklingen gelassen habe, bei Hegel ist dieses Problemstellung bereits erklärt oder aufgeklärt. Also bloß an sich seiende Wahrheit ist noch nicht eine vollkommene Erkenntnis von Ding überhaupt, sondern wir brauchen dieses an sich seiende Erkenntnis nicht einfach im Stich lassen, sondern das muss dialektisch erarbeitet werden, bis dieses Wissen für uns seiende Erkenntnis an und für sich werden müsse. An und für sich seiende. Und falls der Kenner der Philosophiegeschichte sagt, also Breiningersche Fragestellung ist ja blöd, ne? Das ist ja absolut bei Hegel bereits erledigt worden, so würde man sagen. Dann sage ich, von der philosophiegeschichtlichen Dimension her ist eine sehr knappe, solche also zusammengefasste Aussage möglich, aber damit hat man wieder eine Gefahr. Ja, wenn diese Frage bereits bei Hegel aufgeklärt worden ist, da haben wir es ja damit erledigt. Gibt es dann gar keine Frage mehr? Dann ist die Philosophie aus. Na, es ist so, in unserer Zeit gibt es sehr viel Statement, ja, sehr komprimiert, sehr kompakt, ja, und anscheinend einwandfrei. Ja, und wenn irgendein namhafter oder Autorität Person so etwas spricht, dann hört man einfach zu. Ja, und nimmt man einfach an. Je kürzer, je kompakter, desto einfacher. Und dabei hat man eine Unterlassung aller Urteile in unproduktiver Art. Da ist ja Philosophie aus. Da bin ich sehr skeptisch. Sag mal, an und für sich seiende Erkenntnis bei Hegel, das können wir wohl zur Grundkenntnis nehmen. Nehmen an, das ist ein Hintergrund der Fragestellung von Breininger. Breininger wusste schon, dass Hegel dieses Problem bereits in seiner Art und Weise erledigt hat. Ja? Aber Breiningersche Prinzip ist wieder anderes von Hegel. Also, wie gesagt, seine Ausgangsposition war urerlebendes Ich. Urerlebendes Ich, das was bei Hegel nicht zum Thema aufgenommen wurde. Und dann denken wir jetzt weiter. So, Breininger meint, ja, wir suchen nach einer bestimmten Thematik einer Wahrheit, eine Wahrheit. Und wir finden sie durch unseren Diskurs. Und wir finden sie durch unseren Urteilsakt. Und zwar durch unsere Aussage, die von unserem Diskurs und Urteilsakt ausgeprägt worden ist. Dann ist es so, eine Wahrheit ist gefunden worden. Und zwar durch unsere Beschäftigung, durch unseren Urteilsakt ist eine Wahrheit gefunden und eine Wahrheit ist bewiesen worden. Dann scheint es so, ja, dass die Wahrheit jeher gegeben ist, und zwar als eine allgemeingültige Wahrheit, die unabhängig von der Verfolgung von unserer Verfolgung und oder von unserer Schlussziehung immer gegeben worden sei. Also wir haben durch unseren Diskurs, durch unseren Urteilsaktus eine Wahrheit gefunden. Wir haben es gefunden. Das heißt, dass die Wahrheit vom Anfang an, a priori von der urzeitlichen Philosophie gegeben worden sei. Ist eine Wahrheit als solche, die von Anfang an unabhängig von Denkakten immer gegeben sein könnte? Breininger hat Kritisches dazu gesagt. Er hat interessanterweise Nein dazu gesagt. Nein, so ist es nicht. Und wenn alle Wahrheiten in der Art a priori gegeben und a priori bestimmt gewesen sein sollte, würde, dann sind die Wahrheiten, die vor unserer Entdeckung immer gegeben worden sei, eine solche Wahrheit ist lauter ungelesener Ansatz. Wenn solche Wahrheiten a priori vom Anfang an unabhängig von unserem Denken gegeben sein würde, dann wären solche Wahrheiten lauter ungelesene Ansätze, ohne Entschlüsselung. Freilich, auch wenn sie ein Baby war, ne, hat es kantische kritische Kritik der reinen Vernunft immer gegeben. So viele Kommentare, so viele Grundsätze. Aber in dem Punkt, als sie noch nicht einmal kantisches Grunddenkansatz zum Mittelpunkt ihres Denkens aufgenommen haben, waren allfällige Ansätze von Kant oder Hegel lauter ungelesene Ansätze, ohne Entschlüsselung. Da betont Reininger, das Erkennen einer Wahrheit erfolgt durch Aktus unseres Urteils. Wenn man sagt, trotzdem sagt, es gebe Wahrheiten a priori, unabhängig von unserem Denkaktus, dann meint Reininger, ja, dann würden jene ungelesenen Ansätze ähnlich wie ein Dogmatismus, ähnlich wie eine Serie von Dogmenansätzen, ungelesen, ungedacht, unreflektiert, steht nur auf Lexika, so und so. Ein Dogmatismus, die bloß Ansätze, die bloß als Ansätze oder Schlagzeile angegeben worden sind, sind ja Dogmensätze, ähnliche Dinge, die mit dem vernunftkritischen Geist Kants nicht übereinkommen kann. Auch in unserer Zeit sehen wir überall in Philosophie Sachlexika, Fachlexika Philosophie, über Ding an sich, am Schlussteil jedes Artikels, über Ding an sich, eine ganz kurze Zusammenfassung. Das ist zwar eine Zusammenfassung, erfolgt durch die lange, gründliche Überlegung des Verfassers des Artikels. Ja? Also diese Schlusszusammenfassung ist der Endergebnis, Endresultat. Ja? Und bis dahin gehört eine lange Reihe der kritischen Auseinandersetzungen vom Autor. In unserer Zeit ist es aber leider so, dass man diese lange prozesshafte Denken des Denken überhaupt quasi auslässt und nur den kompaktesten Teil, Schlussteil, Endresultat, ja, in einer Zeile oder zwei Zeilen, möglichst kompakt, plakatives, hinnimmt. Und damit denkt man, dass das Philosophie damit geändert und damit fertig sei, abgeschlossen sei. Das stimmt nicht. So, Reininger stützte sich auf folgende Position, ja? Von dem Standort des Denkenden aus ist eine Wahrheit an sich oder kann es Ding an sich gegeben sein, aber das hat ja überhaupt noch keine Bedeutung, insofern es als eine reine ungelesene Kategorie stehen bleibt. So, Ding an sich oder reine Wahrheit an sich muss nur Stück für Stück durch den Denkakt, das Urteilakt vom Denkenden klargestellt werden. Ding an sich oder Wahrheit an sich hat erst dann an Bedeutung, erst dann von Bedeutung, nur wenn und erst wenn der Denkende dieses Problem von ihm aus durchdenkt. Nur wenn und erst wenn der Denkende das gegebene Problem auf seinen Urteilsakt, mit einbezieht und klarstellt. Das ist klar, weil bei Reininger ist dieses erlebende Ich von Urwirklichkeit vom Anfang an ein Prinzip, das was bei Kant und Hegel nicht gegeben war. Und dann möchte ich jetzt eine simultane Problemstellung von dem Dogen jetzt vorstellen. Wie gesagt, ich spreche am 14. nie Dogen nicht mehr, ja? Daher muss man jetzt Ohren aufspitzen. So, in der Geistesgeschichte des Mahayana-Buddhismus war die Problematik der Wahrheiten an sich in folgender Hinsicht gegeben. Eine Wort für Wort gleiche Ausdruck gibt es nicht, Wahrheiten an sich, sondern eine simultane Problemstellung, die wirklich inhaltlich der Wahrheit an sich entspricht, hat es gegeben. Und zwar folgende. Eine unermessliche Dimension der universellen unwandelbaren Wahrheit und ihre gesetzmäßige Ordnung, eine systematische Ordnung. Wahrheiten an sich, Wort für Wort gleiche Ausdruck gibt es nicht. Wenn das so ist, ne? Wenn man bloß philosophisch-historisch das Ganze betrachtet, könnte jemand sagen, ein Vergleich sei unmöglich. Weil eine 1 zu 1 entsprechender, der gleiche Ausdruck gibt es nicht im Mahayana-Buddhismus. Nein, es ist nicht so in der komparativen Philosophie. Es gibt nirgends ein Wort für Wort 1 zu 1 gleichstellbare Erkenntnismodus oder ein Terminus zwischen den beiden Denkern. Auch zwischen Kant und Hegel gibt es ja keinerlei solche. Zwischen Platon und Aristoteles gibt es keinerlei solche. Differenzen gibt es überall. Da muss man eine simultane, syntaxmäßige, kontextmäßig, also simultane, sehr naheliegendes Problem schon finden. Hier ist bei Buddhismus Dharma eine Wahrheit an sich, das was vom Anfang an, von dem unbekannten Anfang des Universums gegeben sein dürfte oder könnte. Und Dharma, die buddhistischen Schulen hauptsächlich in Ostasien, die ist ziemlich anders, unterschiedlicher als tibetischer, indotibetischer Buddhismus, das muss man schon hier schreiben. So, eine reine Wahrheit an sich, reine Wahrheiten an sich, müssen erst von uns, also vom Menschen, erschlossen werden. Dogen hat sich damit konfrontiert. Gibt es Wahrheiten an sich, reines Dharma an sich? Nehmen wir hypothetisch an, im Universum gäbe es eine Wahrheit an sich und in uns gäbe es eine Fähigkeit, solche Wahrheiten an sich zu rezipieren und für uns zu erfassen. Reine Wahrheiten an sich könnte von uns aus erfasst werden und solche Fähigkeit liegt uns inne. hat man in ostasiatischen buddhistischen Denktraditionen, Denkschulen, mit der Buddha-Natur identifiziert. Wir haben eine Fähigkeit in uns, Wahrheiten an sich für uns zu erschließen. Und das liegt im Menschsein. Das liegt unserem Menschsein inne. Dogen konfrontierte sich in seiner Jugendzeit, in seinem Studienaufenthalt in China, Sonzeit, China. Und zwar haben wir alle eine solche Fähigkeit der Buddha-Natur, Wahrheiten an sich zu erkennen. Wenn ja, so hypothetisch sagt man, wir haben alle Buddha-Natur in uns, dann sind wir alle vom Anfang an, alle erwachte Wesen, wir sind von Anfang an alle Buddhas. Braucht man gar keine Übung im Zen-Praxis als solche mehr. Wenn wir alle von Anfang an Buddha sind, braucht man gar keinen Gedanken, gar keine Praxis drüber zu machen. Komisch. Und dann hat sich Dogen dialektisch auf das Gegenteil gewendet, hypothetisch. Nehmen wir jetzt an, es gäbe keine solche Wahrheit. Ich mache noch einmal plausibler, noch einmal, ja. Es gäbe eine Wahrheit, affirmativ, dialektisch. Ja. Dann ist das Ausgesagte mit unserer Realität nicht übereinstimmend. Wenn wir alle Buddhas sind, wieso gibt es so und so viel Leid und Verstrickung im Leben? Wenn wir alle Buddhas sind, braucht man gar nicht sich darum zu kümmern. Wir haben aber trotzdem so viele Probleme und Leid, Verstrickung. Stimmt nicht, wenn wir alle vom Beginn an, von der Geburt an, Wahrheit an sich verstehen oder Träger einer solchen Wahrheit an sich gewesen sein könnte. Damit ist diese Affirmation weg oder zur Seite gelegt. Und dann wendet sich Dogen jetzt negativ an die dialektische Negative, an den dialektischen negativen Pol und fragt, es gäbe gar keine Wahrheiten an sich, sondern da gäbe es lauter Chaos, lauter Leid und Verstrickung als solche. Dann gibt es wieder einen guten Grund, der eine solche Annahme oder Hypothese widerlegen kann. Und zwar, wenn es überhaupt keine reine Wahrheit an sich gegeben sein dürfte, wieso können wir nach unserer intensiven Auseinandersetzung, nach unserer Übung, nach unserer Praxis und nach unserem ernsthaften Denken die Buddha-Natur erschließen? Viele solche Menschen sind geistig erwachte, die sogenannte Erleuchtete. Ich möchte aber so diese Dimension vom Mystifizismus abgrenzen, daher sage ich geistig Erwachte, dass man eine unwiderlegbare Wahrheit erschließt, erfasst und diese mitintegriert mit seinem Leben, sodass er, der Mensch selber, eine dimensionale Wahrheit wird. So, dann denkt Dogen, wir haben trotz allem die Buddha-Natur, wir haben trotz allem die Fähigkeiten, diese verborgene Buddha-Natur in uns zu entdecken, zu entdecken und zu erschließen, dass wir Stück für Stück, von Tag zu Tag, eine Wahrheit, Dharma, verkörpern können. Dann sind die beiden dialektisch entgegengesetzten Positionen, So grobe Bejahung für Buddha Natur und grobe Verneinung gegen Buddha Natur, beide im Stillstand. Beide müssen aufgelöst werden. Dann sagt Dogen, Wahrheiten an sich als solche. Insofern sie nur im Sutra-Buch stehen bleiben, dann sind sie leer an Worte, im negativen Sinne, leer von Bedeutung, leer an Inhalt. Das ist bedeutungslos, inhaltslos. Insofern die Wahrheiten an sich nur im Sutra-Bücher stehen bleiben. Wir haben Potentialität, wir haben Buddha-Natur als Potentialität, womit wir Stück für Stück diese Wahrheit an sich, Dharma, erkennen und zu verkörpern und diese Wahrheit in unserem Leben, mit unserem Leben, mit integrieren können. Buddha Natur, reine Wahrheit an sich, liegt in uns, aber verborgen als eine reine Potentialität, liegt sie uns inne. Reine Potentialität ist noch nicht eine für uns verkörperte, von uns aus verkörperte Wahrheit. So, Buddha Natur muss ständig aufgearbeitet werden. Verkörperte Erkenntnis, Embodied Cognition. Embodied Cognition. Das war im Übrigen in der letzten Prager Tagung Phänomenologie und Buddhismus erschlossen. Dieses Erkenntnis, leitendes Wort, Schlagwort war sozusagen ein Teil der Endresultate der Prager Tagung von Phänomenologie und Buddhismus. So, Embodied Cognition, verkörperte Erkenntnis, kommt im Buddhismus zum Mittelpunkt seiner ganzen Thematik. Und phänomenologische Reflexion kann wohl davon als eine neue Anregung sammeln. Embodied Cognition. So, das war bei Dogen. Wahrheiten an sich. Gäbe es, und das liegt in uns aber als Potentialität. Und diese Potentialität müssen wir durch unsere eigenen Konfrontation erwecken. Also wir können es erwecken, ausgehend von unserem Leid und Verstrickung, und wir müssen dieses Buddha Natur selber ausprägen. Stück für Stück die reinen Wahrheiten an sich Dharma erschließen. Das ist bei Dogen. Da haben wir schon zwischen Reininger und Dogen, ja, trotz aller historisch gegebenen Unterschiede, einen kontextualen, simultane Einheit. Wahrheiten an sich jenseits allfälliger Erfahrung als solche, das ist nicht an Bedeutung. Das ist bei Reininger. Und diese reine Wahrheiten an sich müssen ständig auf die Rückbezüglichkeit auf unser leibhaftiges Ich vergegenwärtigt werden. Eben in dieser Vergegenwärtigung der Wahrheit an sich wird diese Wahrheit für uns Seiende, für das urerlebende Ich Seiende. Und dann ist die Wahrheit aktuell. Eine solche Konstruktion des Denkens hat Dogen mit Bezug auf seine Dharma-Lehre vertreten. Also für Dogen war das Endziel, so als buddhistische Lehrschule zu sein, die Verkörperung einer Erkenntnis im Leben. Und bei Reininger ist die Richtung zum Anstreben klar, dass die a priorische Wahrheit, reine Wahrheit als Dinge an sich, werden erst dann aktuell. Nur wenn und erst wenn sie in unserem Urteilsakt erarbeiten und aussagen zu können. Diese Nähe von der a priorischen Wahrheit und unserem leibhaftigen Dasein, das ist sozusagen eine simultane, kontextuell klare Richtlinie bei Dogen und Reininger, auch wenn der hauptsächliche Denkhorizont bei Reininger, Transzendentale Philosophie bei Reininger einerseits und Dogen auf der anderen Seite Dharma-Erkenntnis Buddhismus, so mindestens historisch gesehen ziemlich weit auseinandergehalten worden sei, das erkennt man schon, das setzt man schon im Voraus in der komparativen Denkmethode. Aber trotzdem, trotz aller historisch gegebenen Unterschiede, gibt es diesen kontextuellen Vorgang zum Begreifen, Aufgreifen und Erfassen einer unwiderlegbaren Wahrheit bei Dogen und Reininger in einer interessanten Parallelität aufstellbar. Und jetzt möchte man Nishida rückblicken. Da hat Nishida schon im Angelpunkt mit der okzidentalen Philosophie ähnliche Formulierungen schon vertreten. So, ob es Wahrheiten an sich gibt oder ob es Wahrheiten nur für uns gegeben sein sollte. Da hat Nishida in seiner Schrift über das Gute, Teil 2, Dasein, folgende Position vertreten. In der Philosophiegeschichte hat man so und so viele Terminologien über dieses Thema, ob es Wahrheiten an sich gibt oder ob es ein universelles Ich als an sich seiendes Ding gibt. Dann nimmt man oft nur einfach von irgendwelchen Worten, irgendwelchen Schrift, historisch maßgebenden Schrift, solche Terminologie einfach an, und zwar in einer affirmativen Weise. Sagen wir, es gebe eine solche Wahrheit an sich. Dabei ist der Mensch selber unkritisch. Zu den gegebenen Termini. Man, so wie ich ja gesagt habe, meint nicht da, man nimmt mehr oder weniger nur Endergebnisse der langen konfrontativen Denken in einer historisch maßgebenden Schriftform einem vorangegangenen Denker. Und man macht solche These, man macht einen Stück von historisch maßgebenden Denker als eine absolute These auf. Philosophisch gesehen ist so etwas, solche Annahme unzureichend. Also nicht das Denken geht davon aus, dass man einfällige Termini der okzidentalen Philosophie tief und gründlich zu bezweifeln können. Er hat es bezweifelt. Und er meint, nicht er meint, zu fragen, ob es Materie und Geist von Anfang an bereits in unserer Perzeption getrennt gehalten sind. Ob Materie und Geist von Anfang an in unserer Perzeption als getrennte Wesen gehalten wurden. Ob sie überhaupt nur gespalten oder in einer Spaltung gehalten sind. Das kann man wohl fragen. Dann sagt Nishida, eigentlich darf man nicht von Anfang an fest und bestimmend sagen, dass Materie und Geist ohnehin trennbar sind. Ob das wirklich so ist, dann kann man eigentlich außer diesen historischen markanten Schriften und Autorennamen nicht selber gründlich und klar genug beweisen, warum das mal so gesagt werden könne. Da sagt Nishida, stellen wir uns vor, hier ist ein Tisch vor unseren Augen. Die sinnlich wahrnehmbare Gestalt mit Farbgebung von diesem Tisch ist erfolgt von unserer Optik. Unsere Optik ist dazu fähig, die Farbgebung und die Gestalt dieses Tisches in unserem Bewusstsein zu perzipieren, zu widerspiegeln. Die Materialität der festen Körperlichkeit, die Materialität bzw. die feste Körperlichkeit dieses Tisch, von diesem Tisch da, wird durch unseren Tastsinn zur Kenntnis genommen. Die Gestalt der Dinge, die Größe von seienden Dingen, die Lokalität der seienden Dinge und die Bewegung der seienden Dinge, so verschiedene Elemente, verschiedene Faktoren und Elemente, die dieses seiende Ding, Tisch da, Ding, ein Tisch des da, darstellen können. Und diese mannigfaltigen Daten sind insgesamt davon ausgegangen, dass was wir unmittelbar von dem gegebenen Tisch oder mit dem gegebenen Tisch erleben. Nicht das vakante Punkt. Das mannigfaltige Möglichkeiten zum Diskurse gehen ausnahmslos davon aus, dass wir durch unser leibhaftiges Ich den Gegenstand unseres Denkens erfahren können, erleben können. Und diese Ausgangsposition fällt nirgends weg. Ganz egal, ob dieser Diskurs analytisch geht oder zum begrifflich-logischen, transzendental-logischen Denken geht, bleibt diese Ausgangsposition unbezweifelbar, urwirklich und wahrhaftig. So allfällige Diskurse haben eine Ausgangsdimension. Diese Ausgangsdimension ist unmittelbar verbunden mit unserem Bewusstsein und unserem leibhaftigen Selbst. Eine unwiderlegbare Ausgangsposition jeglichen Philosophiens, so sagt er. Also in unserer Zeit ist der Neuroscience, Cognitive Science, Hirnphysiologie weiterentwickelt, ja, so unvergleichbar mit dem Forschungsstand von Nishida oder Reininger. Da würden physikalistisch orientierte Denker sagen, dass allfällige perzeptionale Erlebnisse, Schmerzen oder Lustgefühl und so weiter insgesamt von der Hirnphysiologie-Seite aus analysiert, nachweislich machbar ist, nachweislich machbar sind, dann ist dieses erlebende Denken eine ziemlich primitive Sache, so würden manche physikalistische Denker sagen. Da sage ich, da bin ich der anderen Meinung. Wenn man sagt, dass unsere Hirnphysiologie die geringste mögliche, kleinsten Teil unserer Perzeption nachweislich, naturwissenschaftlich, medizinisch nachweislich machen kann, das ist nicht die Beantwortung der Frage, was die Ursprung unseres Denkens überhaupt ist. Also die in der Hirnphysiologie datierte Erkenntnismenge sind die Möglichkeit zur Beschreibung, Deskription des Phänomens unserer Hirnphysiologie. gegeben sind ja naturwissenschaftliche dargelegte Daten, die aber nicht zur Beantwortung der Frage fähig ist, was die reine Wahrheit an sich ist, was das Denken überhaupt ist. So, Nishida meint, hier haben wir einen Tisch. Wir greifen ihn zu, wir nehmen ihn optisch wahr. Und dieses Aktus des Sehens, dieses Greifens und des Hörens, das ist insgesamt auf diese Dimension des Erlebens zurückgeführt. Erleben. Die in der Hirnphysiologie oder Neuroscience angegebene Data, Endresultat von jüngsten Stand, Neurotransmitter, hormonalen Spiegelung und so weiter, die sind Deskription, Beschreibung an dem Phänomen, dass ein Mensch erlebend etwas denkt. Dass ein Mensch aus dem Erfahrung ausgehend Anregungen zu seinem Denken sammelt. Und an dem Phänomen kann Hirnphysiologie oder Neuroscience ein paar Abschnitte herausholen, präparieren, was für ein hormonales Wechselspiel in dem Gefühl von Lust datierbar ist. Datierbar sind ja so und so viele hormonalen Wechselwirkung, aber diese Daten sind nicht mit dem Erleben der Freude oder mit dem Erleben von Trauer, Erleben von Kummer gleichstellbar. Deskription über ein bestimmtes Phänomen und das Erleben von dem bestimmten Phänomen sind philosophisch erwogen, die zwei völlig andere Dimensionen. Wenn man trotzdem sagt, doch die Neuroscience ist herkömmliches philosophische Problem weg, alles sei von der Hirnphysiologie erklärbar, dann ist diese Voraussetzung schon sehr stark an einem physikorientierten, physikzentrierten Erkenntnislehre nahe. Dann ist die Voraussetzung ganz anderes als die Philosophie von Erleben. Erleben von einem bestimmten Ding und das Beschreiben, Deskriptieren eines, über ein bestimmtes Ding sind ganz andere Phänomene, ganz andere Dimensionen. Also Reininger hat öfters darauf betont, wie ich schon gesagt habe, dass dieses erlebende Denken wenn man auch von der Hirnphysiologie oder Medizin alle Daten sammelt, was für eine zentralnervliche Reaktion beim Lustgefühl datierbar ist und was passiert in der Großhirnrinde, welche hormonale Wechselwirkung gibt es zwischen der Region und der anderen Region, kann man alle Daten versammeln und präsentieren. Man kann nur hypothetisch meinen, dass diese gesammelte Einheit der neuronalen und hormonalen Wechselbild sozusagen das Phänomen des Erlebens von Freude oder Lust ausmacht. Das ist wieder eine Hypothese. Weil diese gesammelte Daten alleine zeugen nicht, produzieren nicht jenes Phänomen, dass wir durch unser leibhaftigen Dasein das Gefühl von Lust erleben können. Ja?
In der Philosophie und Mind nennt man dieses Problem des persönlichen Erlebens ja Qualia. Also das sind die persönlichen Qualitäten, die Erfahrungsinhalte, die Sie eben ansprechen, die man nicht nachvollziehen kann. Wenn ich jetzt statistisch oder wissenschaftlich erhebe die Daten und mir die anschaue, dann ist das ja wieder ein Qualia-Erlebnis, was nicht begründbar ist. Ja. Also das ist ja vielleicht der Irrsinn dahinter.
Wenn man
versucht, auch diese Qualia wegzuerklären, also das alles im Denken irgendwie aufzulösen, was nicht möglich ist, weil ich ja immer meine Wahrnehmung dabei habe.
Das ist es. Das ist der Beobachter der Beobachter. Ja, Beobachter der Beobachter. Das ist so eine, sozusagen eine dialektische Spannung. Ne? So, je fortschrittener diese Hirnphysiologie, Neuroscience ist, so, umso reichhaltiger ist unser Grundkenntnis über das Phänomen, ja? Unsere Physis, ja? Und unsere Perzeption. Währenddessen das Erleben von Freude und Kummer, also personale Qualia, letztendlich wie also immer ja, als ein unerklärbares Phänomen bleibt. Und das ist ein interessanter Anstoß, auch für die Seite von Hirnphysiologie-Vertreter. Und darin lebt die Philosophie auf, finde ich. Wir können jetzt zusammenfassen. Gibt es Wahrheiten an sich? So, Reininger hat gemeint, durch Beschäftigung mit der Frage lebt die Philosophie auf. Das ist sozusagen eine unlösbare Frage, womit unser Denken ausgeprägt werden kann. Wahrheiten an sich werden erst dann aufgeklärt, erst wenn wir mit unserem Urteilsakt uns mit der Dimension der Wahrheiten an sich hineindenken. Und das wird nur Stück für Stück erklärbar. Stück für Stück erklärbar. Also Hirnphysiologie in unserem heutigen Zustand, Forschungsstand, ist auch ein Teil davon, der über das Phänomen unserer Perzeption von Seiten der Physiologie beschreibbar macht. Das Beschreiben und das Erleben sind im Grunde genommen die unterschiedliche beiden Akten des Denkens, Denkaktus. Also Dogen hat mit der Frage konfrontiert, gibt es Wahrheiten an sich, Dharma an sich, gibt es eine potenzielle Buddha-Natur an sich? Da ist seine Antwort schon, wie vorhin gesagt, klar. Buddha-Natur an sich ist noch eine verborgene Potentialität an sich, bloßes an sich, die noch nicht für uns seiende Buddha-Natur ausgearbeitet ist. Buddha-Natur an sich und Buddha-Natur für uns, das ist sozusagen in einem dialektischen, entgegengesetzten Verhältnis. Dieses Reine an sich ist unermesslich. Lebenslänglich müssen wir in diesem langen Weg der Konfrontation sein. Unsere Erkenntnis über Buddha-Natur ist begrenzt. Währenddessen reine Buddha-Natur an sich als unermessliche, so ursprüngliche Wahrheitsphänomen an sich immer uns in der Nähe ist, nicht weit entfernt. Und unsere Bemühung dient dazu, dass wir diese weite Entfernung ja, vom reinen Buddha-Natur an sich und für uns seiende Buddha-Natur für uns ja, Stück für Stück zu kürzen. Indem wir ein gemeinsames Ziel haben, dass wir wirklich als daseiende Buddha-Natur für uns ja, sein können, daseiende Buddha-Natur, indem wir einen Teil von Dharma überhaupt verkörpern können. Da habe ich gerne dieses Terminus hier wiederholen, Korpus. So, Buddha-Natur zu erstreben. Ist, dass wir unser leibhaftiges Dasein mit Bewusstsein, mit Geist, Korpus von Tag zu Tag ausprägen. Und dieses Korpus ist gar nicht isoliert von der umliegenden Welt und Mitseienden. Alle Dinge sind beteiligt an einer ursprünglichen Wahrheit, an sich Dharma. Wir sind alle Beteiligte an einer ursprünglichen Wahrheit, Dharma. Aber wir sind noch immer als eine Potentialität da. Diese Potentialität muss von Tag zu Tag von uns aus erweckt werden, entfaltet werden, indem wir ein klares Ziel haben, dass wir Dharma tragender Korpus überhaupt gelten können. Das ist bei Drogen. Und bei Nichter gibt es Wahrheiten an sich. Nämlich zur Beantwortung dieser Frage gibt es unsere philosophische Auseinandersetzung. So, jegliche Dogmen, dass Wahrheiten an sich vorausgesetzt werden müssen, oder jegliche skeptizistische Annahme, dass es keine solche Wahrheiten an sich gäbe. Also beide Positionen können wir uns vergegenwärtigen. Wir können uns in die beiden Positionen versetzen und immer kritisch, falls eine Dogmenlehre gibt es Wahrheit an sich, ja, gegeben sein sollte, wir dürfen diese dogmatische Position bezweifeln, sehr kritisch bezweifeln. Und eine andere Annahme, es gibt gar keine Wahrheit an sich als solche. Alles sei Chaos, Menschheitsgeschichte haben lauter Dumme, Verrücktheit datiert und so weiter. Dazu darf man wieder einen tiefen Zweifel herausstellen und diese wieder kritisch, besinnlich behandeln. So sagen wir, also komparativ philosophisch gesehen haben wir heute gesehen, dass drei Denker mit der simultanen Fragestellung, ob es Wahrheiten an sich gibt, ihre Thesen in einer interessanten Parallelität vertreten haben. Reininger auf dem transzendental-philosophischen Denkhorizont, er meint, die Wahrheiten an sich hat es gegeben, das kann man sagen. Aber damit gerät die Aussage auf ein totes Sein, eine dogmatische Ansätze, ohne Reflektiertheit. Die Wahrheiten an sich wird Stück für Stück für uns seiende Wahrheit klargestellt. Durch das Urerlebnis, durch das Erkennen des Zusammenhanges von unserem Ich als Leib und der gegebenen Wahrheit. Dann ist diese Bezugnahme von der Dimension der ursprünglichen Wahrheit, Dinge an sich und unserer Möglichkeit der Erschließung einer solchen an sich seiende Wahrheit klargestellt. Und sagt man hegelianisch, so etwas hat man schon bei Hegel klargestellt, an und für sich seiende Wahrheit, nicht bloß Dinge an sich, auch nicht bloß für uns Seiende, sondern an und für sich Seiende Wahrheit. Damit ist die Erkenntnis vollkommen, so würde Hegelianer sagen. Da fragt man, dass Reininger einen bloßen Umweg gemacht hatte, das Ziel dieser transzendentalen Philosophie oder dialektischen Philosophie war schon bei Hegel klargestellt. Reininger hat einen unnötigen Diskurs gemacht mit Fragezeichen. Da kann man wirklich hier auch komparativ philosophisch denken. Ja? Ein ähnlicher Denkvorgang war auch bei Hegel vorpräsentiert, vorgegeben oder mindestens die Richtung gezeigt. Aber schaut man ganz genau die Problemstellung bei Hegel und bei Reininger. Der Erkenntnismodus von Hegel und bei Reininger waren im aufmerksamen Lesen ihrer Kontexte differenziert. Hegel geht davon aus, ob ein Ding an sich, nominales Ding an sich von Kant, wirklich beweisbar ist, dann ist dieser Problemhorizont nicht, ja, nicht unmittelbar auf unser leibhaftiges Ich-Sein bezogen. Gegeben wurde bei Hegel die Problemstellung, ob es ein Ding an sich in kantischer Art nachweislich gemacht werden könne. Dann ist die Problemstellung andersartig bei Hegel und bei Reininger. Bei Reininger geht es davon aus, wie weit können wir unser Ich mit Leib und mit Vernunft, die gegebene Wahrheit, für uns seiende Wahrheit erschließen. Dann ist jetzt das Mittelpunkt der Thematik bei Reininger das urerlebende Ich. Und diese Problemstellung bei Hegel ist es nicht da. Oder falls Hegel eine solche Ich-Stellung zum Zentrum seiner Dialektik angenommen hat, das war meistens Fichte-Kritik gewesen. Dort, wo für Hegel das transzendentale Ich, das transzendental logische Ich zum Grundsatz seines Diskurses genommen hat, da ist das meistens die Fichte-Kritik die Rede. Dann ist Hegel nicht zufrieden. Also er meint, wenn das Ich von Anfang an zum Thema gestellt wird, was ist dieses Ich? Man kennt überhaupt noch nicht, was das Ich an sich sein könne. Also ausgehend von Kant, Ich an sich, Ding an sich, ein rätselhaftes, nominales Gebiet als an sich. Das hat Hegel kritisiert. Ich wollte nur jetzt sagen, klarstellen, dass bei Reininger der Hauptmodus als urerlebendes Ich eigentlich nicht bei Hegel zum Thema genommen wurde. Einen Leitfaden, ja, zu einer sinnvollen komparatistischen Philosophie, kompatible Philosophie, mit Bezug auf unser heutigen Denker, heute aufgenommene Denker, Reininger, Nishida, Dogen. Ein Hauptmodus zum Diskursieren und zum Integrieren dieser dreier Denkvorgänge ist nichts anderes als das leibhaftige Menschsein bei Reininger, das Urerleben des Ich, und bei Dogen unser Selbst als Korpus, ich interpretiere es, unser Selbst leibhaftig, ontisch, real seiend, aber eine Ureinheit, das nicht dividieren lässt, Korpus als Körper und Bewusstseinsinhalt, Geist. Und bei Nishida ist dieser Hauptmodus mit einem anderen Terminus markiert, das erfahrende Selbst, das Ich als erfahrendes Selbst in der reinen Erfahrung, sein Selbsterkennen. Nicht nur Selbsterkennen, sondern diese ausgedehnte Dimension von dem erfahrenden Selbst ausgehend in die Umwelt und in die seienden Dinge in der Umwelt. Das Ich ist nicht isoliert, sondern es ist ein Teil der Ortschaft, in der eine Wahrheit erlebt, erfasst und aktualisiert wird, als Erkenntnisdimension erfasst und aktualisiert wird. So. Schlagwort, ja. Diese drei Schlagworte haben wir heute bei Reininger: Denken vom erlebenden Ich ausgehend vom Urerlebnis. Denkhorizont transzendentaler Philosophie, aber philosophische Anthropologie. Das ist bei Reinhard und bei Dogen. Ich sage es modern, Corpus. Corpus. Wir sind Träger der Buddha-Natur. Wir sind ein Selbst, das eine unermessliche Potentialität in uns implizieren. Dass wir Stück für Stück die reinen Wahrheiten an sich, Dharma, selber durch unser Korpus, durch unser leibhaftiges Dasein erschließen, erwecken, erschließen und mit integrieren können mit unserem Leben. Reine Wahrheiten an sich, die bloß isoliert von unserem Leben, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Für uns seiende Wahrheit, Korpus ist sozusagen eine für uns seiende Wahrheit, in dem unser leibhaftiges Dasein mit dem Dharma wirklich vereinigt, aber ohne Esoterik, ohne Schwärmerei, ohne Mystik, sehr nüchtern, von Tag zu Tag. Wir sind selber eine Dimension der Wahrheit. Wir sind selber der Träger der dimensionalen Wahrheit. Das ist bei Dogen und bei Nishida. Wahrheiten an sich werden Stück für Stück erschlossen durch unser erfahrenes Selbst. Wobei unser Selbst keineswegs isoliert ist von der Außenwelt, sondern mit den erlebten Dingen haben wir eine kommunikative Dimension, eine Ortschaft. Wenn wir durch die Natur, durch das Erleben einer Natur, Naturgegenstand, sagen wir Bäume im Wald, das Erleben einer urreinen Dimension, einer Wahrheit an sich, für uns erfasst haben, dann sind auch diese gegebenen Bäume auch Mitseiende, die unsere reine Erfahrung mit unterstützt haben. Dann ist sie der Ort, wobei dieses erlebende Ich ein unentbehrlicher Teil hiervon ist. Wobei dieses Ich auch nicht einmal einen absoluten göttlichen Charakter als solche verweist, sondern ein Teil. Wir sind Teil der Wahrheit. So, Reininger würde sagen, ich mache ein Schlusswort. Wir können uns Stück für Stück an den Dingen an sich oder Wahrheiten an sich beteiligen. Und zwar durch unser Urerlebnis, urerlebendes Ich. Mit diesem Schlagwort, erlebendes Denken, ja, können die historisch gesehen weit auseinandergehaltenen Dimensionen der Wahrheit und Denker in einer integrativen Ebene hingeführt werden. Das heißt wieder nicht, dass wir ab einfach einer Vereinheitlichungsphilosophie herumbasteln, sondern ihre Unterschiede bleiben ohnehin. Reininger als transzendentaler logischer Denker, Dogen als buddhistischer, Mahayana-buddhistischer Zen-Denker, Nishida als Kyoto-Philosophen. Das bleibt ja. Aber trotzdem, dieser Kontext ihres Philosophiens und ihre unerhörtes Bemühen zum Verwirklichen, zum Erleben und Verwirklichen der Wahrheit, das ist unwiderlegbar. Und wir gehören auch dazu, wenn wir Nishida, Dogen, Reininger halbwegs verstehen, dann sind wir auch der Beteiligte, die Beteiligten. Damit schließe ich hier die heutige Runde. Es geht weiter in der nächsten Woche. Wir werden die Folge dieses Diskurs behandeln, und zwar mit der Unterscheidung von Wirklichkeit, Wahrheit und Richtigkeit. Ja? Und es gibt noch einmal eine Vorlesung, dann wird man über das Absolute kurz unterhalten. Und 26. Prüfung, daher am 19. werde ich meinen Vortrag, mein Referat ein bisschen kürzen und eine verlängerte Diskussion für den 19. für Sie zur Verfügung stellen. Ja? So, dann müssen wir jetzt, ja, den Referatsteil abschließen und bitte um die Frage. Geschichte. Ja.
Können Sie das Dharma nochmal ein bisschen
herausfinden? Ja, ich habe öfters davon gesprochen in meinen anderen Vorlesungen, daher habe ich vielleicht ein paar Worte unterlassen. Dharma ist nicht Gott, ja, nicht Gott. Keine personifizierbare Gott, sondern eine unermessliche Wahrheit als Ganze. Ja? Dass ja, das Lüge als Lüge, ja, erkennbar ist, Wahrheit als Wahrheit. Ja? Und dass ein einzelner Mensch von der Geburt an immer mit der Möglichkeit zum Sterben gebunden ist. Das, was einen Anfang hat, hat immer ein bestimmtes Ende. Ja? Es gibt eine Reihe von unwiderlegbaren Wahrheiten. Ja? So, ich zur Welt. Eine dimensionale Zusammenhang oder ich und du, ja, dass ihr Ich gar nicht ein anderes Du, ein anderes Ich auf das Du verwandeln kann, ja, aber trotzdem, dass ihr Ich mit einem anderen Ich Du in einer Kommunikation treten können, ja, das ist auch ein Teil der Wahrheit, ja, so Dharma ist sozusagen buddhistisch gesehen, buddhistisch formulierte Erkenntniswelt als Ganze, ja. Und drin gibt es verschiedene systematische Einheiten, verschiedene Strukturen. Ja?
Die Verbindung, ja? Individuum zum Dharma, das wäre dann die, ja, sozusagen intrinsische Buddha-Natur oder so.
Ja, in diesem ostasiatischen Mahayana-Buddhismus ist diese Buddha-Natur-Idee aktuell. Ja? So, ob wir Buddha werden können, das ist die Anfangsfrage, ob dieser historische Buddha der einzigartige Ausnahme, Superwesen gewesen sei, ja, der die sogenannte Erleuchtung gehabt hatte. Ja? Und wir, die normalen Menschen, sind weit weg davon. Oder können wir Stück für Stück seine Erleuchtung oder seine Dimension des großen geistigen Erkenntnisse, also großen Erwachens, also uns beteiligen können? Das war die Frage. Ja? So, da hat man in der indotibetischen Buddhismus und in der ostasiatischen Buddhismus wirklich fast gegensätzliche Meinungen vertreten. Besonders im tibetischen Buddhismus sagt man, jene Erleuchtung vom Buddha ist eine historische, anerkannte oder anerkennbare, unvergleichbare Wesen, unübertroffenes Erleuchtetsein. Das ist nur für historische Buddha alleine. Und wir, die normalen Menschen, können nur schwer dazu kommen, fast unerreichbar. Buddhas Größe der Erkenntnis ist ja für uns unerreichbar. Buddha ist ein höchste transzendente Wesen. Das ist bei tibetischen Buddhisten eine These. Ja? Und in China, Ostasien schaut man diese Dimension ganz anders. Buddha war einer der wenigen Menschen gewesen, ja? Der nach unermesslichen Bemühungen eine große Erkenntnisdimension Dharma für alle Menschen erschlossen hat, ja, aber Buddhas Nirvana, das darf nicht jenseits unseres Lebenshorizontes gehalten werden, ja, und wir, die Menschen, sind zwar weniger begabt als Buddha, das erkennen wir schon, ja, aber in unserer Möglichkeit und Grenze muss eine solche reine Wahrheit oder jenes Nirvana als eine große geistige Gelassenheit oder Überwindung von Kummer und Leid, das muss von uns aus beteiligt werden. Ansonsten bleibt diese Buddhas Lehre ein bloßes Schriftstück auf einer übersinnlichen Transzendenz. Wir sind sicher sehr weit, ja, von unserer Fähigkeit her sind wir sehr entfernt vom Buddha, aber wir können uns schon an dieser buddhischen Buddha-Natur oder seiner Erkenntnisdimension beteiligen. Ja. Dann ist dieser Fokus ganz anderes. Also indo-tibetischer Buddhismus, besonders im tibetischen Buddhismus, ist diese Gedankenwelt, Dharma, in Richtung der Mystik entwickelt. Ja, Dharma ist schwer erfahrbar, nur in der Meditation, ja, über ein bestimmtes Wesen, Reinkarnation und so weiter. Das kehrt weg, das kommt ganz weg in den Ostasien-Buddhismus. Gäbe es eine solche Reinkarnation, das ist gar keine substanzielle Reinkarnation. Das muss man wirklich drastisch, ja, so den Gedankenart jetzt umorientieren. Ja. Viel mehr ist drüben in dem ostasiatischen buddhistischen Denken das Ich-Problem zum Zentrum. Ja. Nicht eine transzendente Wesen Buddhas, und seine transzendente Erleuchtung, sondern was können wir tun? Wir sind mitten im Kummer, ja, mitten im Leid, mitten in Verstrickung, aber was können wir tun? Wie können wir mit diesem Kummer, Leid und Stricken umgehen? Ja? Also diese ständige Konfrontation mit den gegebenen Problemen, mit unserem, von unserem leibhaftigen Ich, ja, also das Erleben, also konfrontieren ist auch ein Erleben. Ja? Dass man philosophisch reflexiv denken, ist auch eine Art von intellektuellen Erleben. Ja? Dann ist diese buddhistische, sehr weite Dimension ostasiatischen Buddhismus, eine, sozusagen einen Intellektualismus vertreten, ja? Mit dem erlebenden Ich. Also dieser nüchterne Charakter ist ja sehr charakteristisch. Und da sagt Dogen, ja, so wie wir heute, ne, gehört haben, wenn wir alle Träger von Buddha-Natur sind, ja, dann brauchen wir nichts zu studieren. Denn alle Kummer oder Leid sind von vornherein weg, wenn wir alle Buddha sind. So ist es nicht in der Realität. Und wenn wir lauter dumme, unerlöste Menschen bleiben müssen, wohin gehören dann die verschiedenen Bodhisattvas, die nach ihrer Möglichkeit und Grenze einen Teil der Dharma-Wahrheit beleuchtet haben und diese verkörpert haben. So sehr dialektisch wird dieser Denkvorgang bei Dogen. Und immer wieder kommt dieses leibhaftige Ich mit nüchternem Bewusstsein im Mittelpunkt ihrer Thematik. Das ist bei Nishida auch der Fall. Und sehr rationalistisch. Er bezweifelt alle Prinzipien der okzidentalen Philosophie. Weil, sag mal, ob es Gott gibt, man kann wohl widerlegen aus dem naturwissenschaftlichen Standpunkt, physikalistisch. Gottes Dasein, das ist von Anfang an eine spekulative Kategorie, die von den physikalistischen oder hirnphysiologischen Erkenntnissen gar nicht nachweisbar gemacht werden könne. Das ist ein Weg, und sagt man, dann negiert man, es gäbe keinen Gott, wie ein Materialist oder Marxismus. Da gibt es überhaupt gar keine absolute Wahrheit an sich. Also Gott ist nur der Name, so wie der Religionswissenschaftler Fiegel meint, wenn man sagt, Gott oder Yahweh oder Allah sei nur eine Namensangabe, die von der Kulturgeschichte, Entwicklungsgeschichte der eigenen Kultur, Sprache und Gesellschaft eng verbunden ist. Und wenn man diese Anklammerung von landeseigene Sprache, Kultur und so weiter ganz wegnimmt, dann bleibt nur eine essentielle Kategorie, das Absolute, eine absolute Wahrheit. So wie unsere Thematik. Gibt es Wahrheiten an sich, reine Wahrheiten an sich?
Ja, aber da wäre dann das Dharma relativ nah dran, mit dem Unterschied, dass das Dharma vielleicht in sich veränderbar ist oder nicht.
Was noch einmal, bitte?
Wenn man das kulturelle Kolorit von dem Gottesbegriff mal weglässt, ja. Und diese essentiellen Wahrheiten,
ja.
Dann wäre man doch dann von Dharma auch nicht mehr weit entfernt.
Also das. Ja, da muss man jetzt klarstellen, ja. Gott ist überall immanent. Gott ist mit uns, ja, sagt man von Seiten der Theologie. Ja. Dharma ist immer gegeben, ja, aber insofern wir nicht darauf aufmerksam machen, ist das Dharma sehr weit weg. Mhm. Ja. Eine simultane Aussage kann auch bei Christentum geben, nicht? Mhm. Ja. Dass wir mitten in der Agape von Gott da sind, aber wir sind uns gar nicht bewusst. Ja?
Die christliche Gottheit hat da so einen personellen Aspekt.
Ja?
Den müsste man aus dem Dharma, wie ich das verstehe,
das ist auch sehr wichtig, ja. Also bei Gott, christlicher Gottesvorstellung, ist diese personale Darstellung nicht wegschiebbar. Ja?
Es gibt noch einen Aspekt, es gibt ja noch im Christentum und auch im Islam diesen starken Aspekt, dass Gott an den Menschen herantritt von sich aus.
Ja,
das
muss
man vom Dharma wahrscheinlich dann auch weg.
Das ist weg, nicht? Weil der Dharma selber nicht kein personales Wesen ist. Ja? Dann gibt es Dharma keine Offenbarung oder keine Ansprache.
Also wenn man sagen, der Mensch lebt im Dharma,
ja?
Abgegrenzt von der Mensch lebt mit Gott irgendwie.
Ja,
so.
Ja, in dem Kontext kann man schon einen Vergleich machen. Ja? Wir sind schon im Dharma, wir sind schon in der Agape Gottes. Ja? Aber wir sind uns gar nicht bewusst. Ja? Oder dogenische Position. Wir haben alle Buddha-Natur, aber wir sind uns gar nicht bewusst. Dann ist der Buddha-Natur bloß eine Potentialität, die nicht erweckt worden ist. Wir sind unwissend über Dharma. Ja? In die Richtung kann eine religionswissenschaftliche, philosophische Diskussion herangehen. Ne? Aber die Differenz bleibt, dass Gott oder Yahweh oder islamische Allah mit dem personalen Wesen immer ja, integriert ist. Eine Abkoppelung ist ja schwer möglich. Dann ist das Christentum weg. Da erkennt man klarerweise, dass die eine Kultur und Religion mit dieser Personifizierbarkeit ganz ungebunden ist. Dann ist die Erkenntnisart ja, immer etwas anderes. Ja. Durch Gottes Agape bin ich berufen. Ich komme zur Gottes Liebe nahe. Ja, das ist personale Wiederverbindung vom Mensch zu Gott. Da drin ist der Agape aufgeleuchtet. Ja. Im Dharma, Dharma spricht nicht. Ja. So geistiges Erwachen als solche in ostasiatischer Art kommt eher in der Art, dass ein Mensch zum Beispiel ins Freie geht, eine Natureinheit. Und diese Schönheit oder diese Harmonie und so weiter, dies wird man sich gewahr. Und denkt daran, ich habe nicht diese Natur selber geschaffen. Von woher kommt diese ursprüngliche Einheit, ursprüngliche Schönheit und diese Wahrheit? Dann ist dieser Urheber der Wahrheit nicht ein personifizierbares Gottesdasein, sondern diese unnennbare. Unpersonale, unpersonifizierbare, ja, unbeschränkte, offen gehaltenes Dharma. Und dann ist es so, dass dieses Ich, unser Ich, nicht selber ja, so eine unmittelbare Verbundene so mit Gott ja, sind, sondern wir sind ein Teil der Natur. Ich bin ein Teil der Natur und die Natur hat uns angesprochen. Ich bin nicht Urheber und die Natur ist auch nicht eine personifizierbare Urheber. Es ist gegeben. Die Wahrheit war gegeben, aber wir oder ich bin mir jetzt bewusst worden. Wir sind uns bewusst worden, dass eine solche Wahrheit überall so, uns umgeben war und wir sind daran Beteiligte und wir sind sogar ein Teil von dieser Wahrheit gewesen. Und wir werden uns weiter auswirken, dass wir Teile der Wahrheit sein können, aber schon mit unserem intellektuellen Aktus des Denkens und Praktizierens. So in die Richtung geht die Philosophie von Dogen und Nishida. Ja? Und dann ist das sehr nüchterne Charakter, rationalistische, manchmal empiristische Charakter bei diesen Philosophen erkennbar. Das war der Grund, warum ich Reininger, dieser transzendentalen Logiker oder spekulative Dialektik kenne, ja, mit Nishida Dogen also in diesem heutigen Lehrveranstaltung im Zusammenhang gebracht habe. Ja. So, gibt es eine weitere Wortmeldung? Na, wenn nicht, dann wir sehen uns in der nächsten Woche weiter. Ja, danke.